off the radio.
Rote Welle.
Ja, hallo zusammen. Also, wir sind wieder da. Nach der langen Sommerpause haben wir jetzt die Sendung wieder aufgenommen und es ist unsere erste Rote Welle des Revolutionären Aufbaus Schweiz. Wir begrüßen euch zu einer Sendung, die in zwei Teile praktisch aufgeteilt werden kann thematisch, und das sind die beiden großen Kriegsfronten, die wir unter die Lupe nehmen. Das heißt, wir machen es zum Thema. Das einerseits ist natürlich Palästina, der Kampf des palästinensischen Volkes und eine Auseinandersetzung mit immer wiederkehrenden konterrevolutionären Angriffen gegen jene Kräfte, die sich hinter dem palästinensischen Widerstand stellen und auch dafür auf die Straße gehen, nicht nur heute, schon seit Jahren. Da haben wir einen Gast aus der revolutionären Jugend Zürich. Dann möchten wir gerne auf einen international ausgerufenen Aktionstag für Georges Ibrahim Abdallah, einen Gefangenen, der über 40 Jahre in französischen Knästen einsitzt, euch vermitteln. Das gehört mal zum Teil Palästina. Dann kommen wir, wie üblich bei uns, auch zu Kurdistan. Das gehört eigentlich regelmäßig dazu. Wir haben auf der einen Seite, möchten wir gerne auf die aktuelle Lage hinweisen und haben einen Gastbeitrag bekommen, den wir euch nicht vorenthalten möchten, weil er ein bisschen die Dimension aufzeigt und auch die Hintergründe beleuchtet. Das sollte eigentlich ein Einstieg nach der Sommerpause sein, um wieder ready zu sein für den Widerstand im Zusammenhang mit Kurdistan. 40 Jahre Guerilla haben wir in der Zwischenzeit gefeiert, hier in Zürich mit einer Aktion, und gleichzeitig aber möchten wir euch vermitteln, was in diesen 40 Jahren, was sind die Hintergründe, und haben eine Veranstaltung der Bund der Kommunistinnen aus Berlin aufgenommen und möchten euch dann das abspielen. Und zum Schluss gibt es dann noch die Agenda mit verschiedenen Sachen, weil es war zwar Sommer und aber keine Pause. Und das geht hoffentlich so weiter. Beginnen wir jetzt mit Palästina. Ich grüße dich. Du bist ein Genosse aus der Revolutionären Jugend Zürich, der bekannten RJZ. Wir haben auf eurem Insta gefunden eine Erklärung oder eine Erläuterung zur Frage der Angriffe des Antisemitismus, mehr oder weniger. Was man vielleicht sagen muss ist, und wir möchten gerne mit dir euch darüber diskutieren, wir würden aber uns nicht auf die Angriffe, die kommen auch gegen den revolutionären Aufbau Schweiz, seit Beginn auch des Krieges, möchten wir nicht auf die Gegenseite eingehen, sondern eigentlich erläutern ein bisschen, was macht ihr so, was habt ihr für Positionen, was ist eure Politik, und wenn der Feind einem den Ball hinwirft, dann soll man den aufnehmen, aber im eigenen, selbstbestimmten Weg dann vermitteln, was man politisch denkt, also sozusagen den Spieß umdrehen und die Politik vertiefend vermitteln. Das wäre mal für uns wichtig. In diesem Sinne begrüße ich dich. Kannst du ganz kurz sagen etwas zur revolutionären Jugend Zürich? Für diejenigen, die das nicht wissen sollten. Zwei Sätze.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf, dass wir eingeladen wurden, hier heute zu sprechen. Ja, die Revolutionäre Jugend Zürich ist eine revolutionäre Jugendstruktur. Wir sind das Jugendplenum des revolutionären Aufbau Schweiz in Zürich. Uns gibt es etwa seit mittlerweile 15 Jahren, etwas mehr. Und wir machen revolutionäre Politik auf der Straße zu verschiedensten Kämpfen, zu Kurdistan, zu Palästina, zu den verschiedenen Frauenkämpfen und Mobilisierungen, die es da gibt. Und natürlich auch zu Stadtentwicklung, eines der Themen, das in Zürich gerade allen eigentlich unter den Fingernägeln brennt. Und jüngst kamen dann eben einmal mehr diese Angriffe auf uns und unsere Praxis in der Palästina-Frage, in der Palästina, im Kampf um Palästina. Und wir haben das zum Anlass genommen, hier einmal kurz unsere Position, die wir haben, darzulegen und darzustellen, was wir denken, ist dazu wichtig zu sagen. Und was einfach wichtig ist, ist diese Gleichsetzung von Antisemitismus und Antizionismus zurückzuweisen und ganz klar zu sagen, dass das einfach Schwachsinn ist, wenn man so will. Wir denken, dass es da eine Differenzierung braucht, dass diese politisch die einzige Antwort ist, die es eigentlich gibt. Denn ansonsten macht man auch einfach alle jüdischen Menschen unsichtbar, die antizionistischen Positionen vertreten, und diese sind sehr, sehr wertvoll in diesem ganzen Kampf.
Ja, nicht nur das, sondern auch die Position eigentlich, dass man sagt, was wünscht man sich denn eigentlich? Also, dass es nicht um ein Volk geht, dass es nicht um einen Staat geht, das habt ihr da am Schluss von eurer Erklärung nochmal sehr schön formuliert. Das würde ja dem dann widersprechen.
Genau, es geht uns um ein säkulares Palästina, das so organisiert ist, in dem auch die verschiedenen Völker zusammenleben können, die verschiedenen Religionen nebeneinander leben können. Das ist eigentlich das, was wir erstrebenswert finden und das, was wir als Lösung für Palästina sehen. Insofern beziehen wir uns natürlich auch immer wieder auf die linken Kräfte in Palästina, die es nach wie vor gibt und die es auch schon sehr, sehr lange gibt, die es eigentlich schon immer gab. Und die oftmals eigentlich von gerade eben auch den bürgerlichen Kräften versucht werden, unsichtbar zu machen, wegzudenken, weil eben sie vermutlich jene Lösungen bereithalten, die am gefährlichsten für sie sind.
Was man sagen muss vielleicht noch dazwischen, ist, dass der Krieg, der jetzt stattfindet, der Genozid, der von den zionistischen Kräften her gegen das palästinensische Volk geführt wird, dass eine Dimension hat, die weltpolitische Bedeutung hat. Es gibt, glaube ich, kein Land, kein Kontinent, keine gesellschaftliche Schicht, die nicht durchdrungen ist mit diesen verschiedenen Positionen und der Schärfe. Der Schärfe des Konfliktes, der Interessensvertretung seitens der zionistischen und ihnen nahestehenden imperialistischen Mächte, die mit einer Wucht, einer Klarheit, einem Gegenangriff starten gegen alles, was sich dem entgegenstellt, was ihre Projekte sind. Und ihre Projekte sind eigentlich sehr klar und ihre Ziele sind auch sehr klar. Und es ist klar, was sie auch dann, falls es ihnen gelingen würde, in Gaza tatsächlich den Genozid zu vollenden, was sie machen würden aus Gaza. Das ist auch alles klar. Wir gehen mal davon aus. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest, aber wichtig ist eigentlich, dass überall, in jeder Schicht, an jedem Ort, in jedem sozialen und politischen Bereich diese Frage eine Spaltung hat. Es gibt entweder den palästinensischen Widerstand, den man unterstützt, mit dem man, für den man auch auf die Straße geht und nicht nur auf die Straße geht, und dann kommt der scharfe Angriff, meistens vom Kapital und der Bourgeoisie international, mit einer sehr akzentuierten Schärfe, sodass auch zum Teil Migrantinnen in Deutschland unterschreiben müssen, dass sie das Existenzrecht von Israel akzeptieren und sonst kriegen sie keine Bewilligung zu bleiben, werden wieder zurückgeschafft. Also es hat eine unglaublich harte, klare politische Kampf, der dahinter steht. Und das, was dann hier passiert, ist natürlich eigentlich auch so ein bisschen ein Kompliment. Man ist Teil dieses Kampfes.
Ja, ich denke auch, man kann es sicherlich als Kompliment auffassen oder einfach als die logische Reaktion, die halt zu erwarten ist, wenn man auf jener Seite der Barrikade steht, auf der wir stehen, weil die bürgerlichen Kräfte und das Kapital stehen nun einmal auf der anderen Seite und mit ihnen natürlich auch die Imperialisten rund um die USA und ihre Verbündeten. Das zeigt ja auch der jüngste Waffendeal, die jüngsten Waffenlieferungen an Israel in einer Höhe, die kann man sich gar nicht ausmalen eigentlich. Und gleichzeitig denke ich auch, die Antworten, die kommen vom bürgerlichen Staat, zeigen auch, wie gefährlich er diese Entwicklungen empfindet oder als wie, naja, leicht zu rütteln an seinem Kartenhaus eigentlich ist, könnte man beinahe sagen.
Ja, und sie wehren sich, wie wenn tatsächlich die Messer gewetzt wären auf Augenhöhe gegen das Kapital und gegen die Bourgeoisie. Das ist ein wichtiger Trennungspunkt und ich denke, gerade da setzt man ja auch an als revolutionäre Kräfte, dass wir sagen, wir haben eine Bruchposition genau zu dieser Linie, die da gezogen wird. Und es gibt uns aber auch die Möglichkeit zu verbinden, auch hier, mit den, welche Verantwortlichkeiten in diesem Staat, in dieser Gesellschaft Teil sind dieses Gefechtes, wenn man das so nennen darf. Und es gibt eine Möglichkeit, auch einen ganz klaren Internationalismus aufzuziehen, der sich auf eine Bruchposition bezieht. Ihr seid eigentlich Teil auch dieses Widerstandes.
Genau, das ist eigentlich jene Position, die wir auch seit Jahren vertreten hier in Zürich in unserem internationalistischen Kampf, sei es bei Palästina oder auch bei Kurdistan oder anderen. Es geht darum, eben ihre Vertreter hier natürlich auch das Leben schwer zu machen, ihre Waffenlieferungen möglichst zu unterbinden, zu verhindern oder zumindest aufzuzeigen, dass es sie gibt, sie anzugreifen, hier wo wir auch Politik machen und natürlich auch den Prozess insofern hier in unserem Land, in der Schweiz, den revolutionären Prozess voranzutreiben. Darum geht es uns und wir denken auch, dass das der richtige Weg ist, um internationalistisch zu kämpfen hier so. Was natürlich für uns die spezielle Situation ist, wir machen diese Politik nun seit, ich weiß auch nicht, bei Palästina sind es vermutlich 10, 12 Jahre, wo wir das machen. Das haben wir eigentlich etwas als erstes aufgenommen in unserer Politik und wir waren immer wenige Kräfte, wir waren wenige Leute. Die Mobilisierungen, die es gab, waren schwach besucht, waren sehr klein und heute taumeln wir hier eigentlich in den Massen in Zürich, nicht immer, aber oft. Und das gibt natürlich auch für uns die Möglichkeit, um unsere Position in Bezug auf Palästina weiterzuentwickeln, um mit weiteren Personen, die wir vorhin gar nicht kannten, die nicht auf der Straße waren, zu diskutieren und das ist natürlich unglaublich interessant für uns.
Genau, und damit knüpft ihr natürlich an eine alte Tradition auch des revolutionären Aufbaus Schweiz an, der seit bald 30 Jahren sich immer an die Seite der revolutionären Kräfte im palästinensischen Widerstand gestellt hat. Es gab auch Beziehungen, man hatte ausgetauscht, es war ein Ort Palästina, ist ein Ort des Widerstandes für viele verschiedenste revolutionäre Kräfte, Organisationen, Strukturen, die dann auch bewaffnet gekämpft haben. Einmal zurück dann in ihrem Kampffeld, in ihren Ländern oder aber auch in ihren Regionen, zum Beispiel wie auch die kurdische Befreiungsbewegung hat ihren Beginn in Palästina gehabt, es gab die RAF, es gab andere Organisationen, die selbstverständlich da einen Punkt gefunden haben, wo man gemeinsam und konzentriert sich gegen die imperialistischen Kräfte gestellt hat, dort oder dann eben einmal zurück. Und diese Tradition findet man jetzt natürlich weiterentwickelt, auch wieder in ganz verschiedenen Organisationen, international, sei es kommunistische Organisationen im Iran und so weiter, die sich genau an diese Tradition auch anknüpfen. Und von daher hat es die Solidarität mit dem palästinensischen Widerstand, der Kampf des palästinensischen Widerstandes, hat natürlich eine immense Bedeutung, wenn man diesen historischen Kontext anschaut.
Ja, ich denke auch, diese Bedeutung ist da und das ist, denke ich, auch einer der Gründe, weshalb wir immer zu Palästina Politik gemacht haben, auch wenn sich auf der Straße nicht viel bewegt hat oder wenn gerade der Konflikt scheinbar nicht am Brennen war, wenn er es eigentlich auch immer war dort. Wir haben das immer hochgehalten, um auch einfach eine klare Position zu beziehen in Bezug auf den Imperialismus und in Bezug auf internationale Solidarität und was das für uns heißt. Und Palästina erlaubt es einem, dies alles zu verbinden und aufzuzeigen. Und ich denke, die Verbindungen, die du vorhin angesprochen hast, sind gerade dahingehend sehr, sehr wichtig, auch immer wieder zu betonen, weil sie sehr, sehr schnell in Vergessenheit geraten. Und das sollten wir tunlichst verhindern, wenn irgendwie möglich, und dieses Erbe schützen, das wir haben, das es gibt.
Und wenn wir noch kurz auf George Ibrahim Abdallah kommen möchten, wir können nachher nochmals zurückkommen auf verschiedene Parolen und wie er dahinter steht. Aber dieses Erbe, was du jetzt ansprichst, diese Wurzel auch, die sich dann auch niedergeschlagen hat in anderen Ländern, und das zu beschützen und auch zu transportieren in die nächsten Generationen, dafür steht er ja wie symbolisch. Weil ihr geht an alle Demonstrationen oder Solidaritätskundgebungen für den palästinensischen Widerstand und habt eine Fahne dabei, und das ist der Georges Ibrahim Abdallah. Ihr seid in der Georges Ibrahim Abdallah wahrscheinlich die jüngste revolutionäre Organisation und habt damit natürlich eine Fahne aufgenommen, die Gefahr lief, auch vergessen zu werden. Und da möchte ich noch kurz fragen, warum setzt ihr euch eigentlich für Georges, der jetzt 40 Jahre nach einem Anschlag hier in Frankreich gegen die zionistische Kräfte, wo er verhaftet worden ist, sitzt er seit 40 Jahren, und warum habt ihr diesen Kampf verbunden mit Georges, oder warum seid ihr an die Seite von Georges getreten?
Man muss natürlich, um zu verstehen, weshalb halten wir Georges in diesem Kampf hoch, auch verstehen, woher kam Georges und wer war er. Er kam kommt eigentlich aus dem Libanon und hat sich dort dann auch dem Kampf für ein freies Palästina angeschlossen. Also er hat eigentlich selbst diesen Schritt bereits gemacht. Er wurde dann eben 1984 von den französischen Bullen verhaftet und sitzt seither im Knast in Lamaison, wo es auch regelmäßig Demonstrationen gibt, an denen wir auch schon beteiligt waren und dort waren beim Knast. Das kann man sich mal ansehen gehen, das ist ganz lustig. Für ihn natürlich nicht, für ihn ist es tragisch. Er sollte eigentlich auch schon längst aus dem Knast draußen sein, aber wie das halt so ist, finden die bürgerlichen Tricks, um das zu verhindern. Nicht zuletzt sind es immer wieder die Amerikaner, die intervenieren und seine Freilassung verhindern. Auch beispielsweise, mir ist gerade der Name entfallen, des damaligen Außenministers von, glaube ich, 2013 war es. Aber Georges steht natürlich insofern eigentlich für einen internationalistischen Kämpfer in Palästina, der für die palästinensische Sache eigentlich alles gegeben hat und bis heute alles gibt. Er sitzt seit 40 Jahren dort im Knast und ist nicht einmal von seiner Position abgewichen. Im Gegenteil, er schickt regelmäßig Grußwörter an verschiedenste Mobilisierungen, die es gibt, tauscht sich mit anderen Gefangenen in ganz Europa aus. Und insofern ist Georges eigentlich einfach jener, der in diesem Kampf für uns alles eigentlich zusammenfasst, was es zu dem Kampf zu sagen gibt.
Was man noch erwähnen kann, ist, dass Georges ein Kommunist ist und er hat klare kommunistische Positionen, und er hat in all den Jahren ist er nicht davon abgewichen. Also alle Tendenzen, die innerhalb auch des Palästinensischen, und damit denke ich auch an Libanon, die Kräfte, die sich diesem Widerstand angeschlossen haben, hat er keine islamistischen Positionen begonnen zu teilen. Er ist standhaft geblieben bei den kommunistischen Positionen. Er hat keine opportunistische Veränderung wahrgenommen. Ich war eine Zeit lang damit auch ziemlich alleine. Aber ich kann mich erinnern, als er eigentlich hätte freigelassen werden sollen, und das ist schon lange her, weil er tatsächlich schon lange seine Strafe abgesessen hat, die der bürgerliche Staat ihm aufgedonnert hatte, kam aus den Geheimdienstkreisen von den USA, von den US-Imperialisten, ein klarer Hinweis: wenn Georges freigelassen wird und zurückgeht in den Libanon, dann wird er dort ein Kulminationspunkt werden. Er wird für alle kommunistischen Kräfte, revolutionären Kräfte ein Anziehungspunkt sein und steht natürlich für Ungebrochenheit im Kampf selber. Und haben interveniert, da gab es eine Schrift dazu, die man gelesen hat damals, die man kannte, und haben damit verhindert, dass der französische Staat ihn freiließ. Es kommt noch dazu, dass man, wenn man ein ausländischer Gefangener ist und freigelassen wird, kommt man nur aus dem Knast raus, wenn das Ticket für die Ausschaffung bereit liegt. Und damit hatte die US-Imperialisten interveniert, dass er das Libanon ihn nicht aufnimmt, damals. Und damit war er blockiert. Mhm. Und das ist diese Zusammenarbeit der Imperialisten, die nicht wollten. Und auch heute noch, wenn es um Georges geht, gibt es Demonstrationen, gibt es Kundgebungen, wo zwischen 300 und 500 Menschen teilnehmen. Also er ist tatsächlich auch eine Symbolkraft geblieben.
Ja, ich denke, das ist er bis heute, ja. Auch in Zürich, wenn wir die Fahne dabei haben, kommen immer wieder Personen und sagen, ah, Georges, und kennen ihn. Und das ist, denke ich, auch ein Anknüpfungspunkt, wo man mit Personen ins Gespräch kommen kann, was unglaublich wichtig ist, gerade bei solchen Massen, die wir zurzeit auf der Straße haben. Und deshalb gibt es jetzt ja auch diesen Monat.
Genau, es gibt einen Monat vom 7. September bis zum 7. Oktober, wo die Kräfte, die diesen Widerstand unterstützen und die Freilassung von Georges fordern. Da gibt es einen Aufruf, der kommt aus Frankreich natürlich, wo es seit vielen, vielen, vielen Jahren auch dank der Roten Hilfe International eine sehr starke politische Kampagne gibt und die heißt United Campaign for the Release of Georges Ibrahim Abdallah. Und darin wird gefordert, die Freilassung endlich von ihm, dass sich da was bewegen soll und dass man in den verschiedensten Ländern sich dazu verhält. Einen Monat hat man Zeit, um sich was zu überlegen, wie man diese Freilassungsforderung unterstützen kann, und zwar tatkräftig. So, das wäre zu Georges. Wir werden uns sicher alle was überlegen. Wir werden sicher auch teilnehmen in Lannemezan, wenn es wieder eine Demonstration gibt, geht man wieder dahin. Das ist eigentlich wie für uns alle eigentlich selbstverständlich. Jetzt wollen wir nochmals zurückkommen. Willst du noch was sagen? Es wird immer wieder auch die Parole From the River to the Sea benutzt, um einen antisemitischen Vorwurf in den Raum zu werfen. Willst du dazu kurz etwas sagen? Weil das könnte man ja mal ein für alle Mal regeln, was da eigentlich hinter dieser Parole steht.
Ja, ich kann zumindest insofern sagen, was sie für uns bedeutet, was wir zu dieser Parole denken. Wir denken an ein, wie bereits erwähnt, ein säkulares Palästina vom Jordan bis zum Meer. Und so mit ist die Sache für uns eigentlich auch erledigt, was das Ganze soll mit dem Antisemitismus. Wir denken, der Staat Israel ist auf einer zionistischen Grundlage gegründet worden, die auf der Vertreibung und auf der menschlichen Entwertung und Vernichtung der Palästinenser fußt, und wir denken, dieser Grundlage müssen wir auch entsprechend begegnen. Diese kann man nicht akzeptieren.
Genau. Ich denke, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, dass eigentlich in dieser Parole einerseits die historischen Wurzeln zu finden sind und gleichzeitig aber auch eine Perspektive für ein freies Palästina vom Jordan bis zum Meer, demokratisch und säkulär für alle Völker und alle Religionen. Also ist das ein Gegenprojekt, eigentlich ein Schlüssel zur Lösung für ein freies Palästina, wie das da von euch zitiert worden ist oder formuliert worden ist, eben für alle Völker und alle Religionen. Das ist ein ähnlicher Schlüssel, wie in Kurdistan gesucht worden ist, wo ganz viel verschiedene Völker und Religionen, Ethnien gemeinsam in einem kleinen Stück Land eigentlich zu einer Einheit finden mussten und um den Krieg zu beenden, um etwas anderes umzusetzen. Und das ist eigentlich sehr ähnlicher Schlüssel für diese Region, wo so dicht viele Völker, viele Ethnien sich über Jahrhunderte bekämpft haben zum Teil, um zu einem selbstbestimmten und selbstorganisierten gemeinsamen Projekt finden können, wo alle diese Völker mit ihren Religionen und Kulturen lebend eine Einheit bilden in einer gemeinsamen Ausgangslage, die selbstbestimmt, auch selbstverteidigend aufgebaut wird. In diesem Sinne habe ich den Eindruck, ist das natürlich eine Perspektive, die eine revolutionäre Perspektive beinhaltet und überhaupt gar nichts mit antisemitisch zu tun hat. Es ist eine Perspektive, die man politisch und sozial aufstellt und für die man kämpft, weil man denkt, dass das auch realisierbar ist und sein sollte. In diesem Sinne würde ich sagen, ist das geklärt.
Ja, für mich schon. Dabei kann ich natürlich nicht für alle sprechen, aber was man vielleicht noch ergänzen kann, ist natürlich, dass neben unserer ganzen Arbeit, die wir in den palästinensischen Befreiungskampf stecken, wir natürlich auch, wenn sich in Zürich der Antisemitismus breit macht, uns dagegen stellen und diesen bekämpfen, sei das, wenn Hakenkreuze in Widikon auftreten oder sei es, wenn unsere jüdischen Mitmenschen angegriffen werden, dann ist es klar, auf welcher Seite wir auch dort stehen. Und wir werden eigentlich immer unseren Kopf versuchen zu erheben, wenn reaktionäre Ideologien irgendwo auftreten, und das bestmöglich machen.
Genau. Und wenn wir einen Blick nach Deutschland werfen, dann sehen wir, dass die reaktionären Kräfte von verschiedenen Seiten her, sei es jetzt vom türkischen Faschismus über eben diese reaktionären zionistischen Kräfte, die auch intervenieren gegen die Völker, Menschen angreifen und so weiter. Das ist klar, dass wir uns in dem Kampf mittragen, der sich ihnen entgegenstellt. Ja, Sommerpause. Die Sommerpause ist vorbei. Auch auf der Straße geht es weiter. Kannst du noch was zu den Mobilisierungen sagen im Zusammenhang mit Palästina?
Ja, wir haben einerseits am 7. September um 15 Uhr in Zürich auf dem Nionamenosplatz/Helvetiaplatz eine Mobilisierung, um gegen den Genozid in Gaza auf die Straße zu gehen. Und zum anderen dann am 5.10. in Basel wird es eine nationale Palästina-Demo geben aus der ganzen Schweiz.
Genau, und wir hoffen sehr, dass wir in der nächsten Roten Welle berichten können, was in diesem Monat der Solidarität mit Georges Ibrahim Abdallah gelaufen ist. Wir hoffen, dass sich da viele daran beteiligen, auch international. Und eben, wie gesagt, das geht vom 7. September bis zum 7. Oktober. Es geht um die Freiheit von Georges Ibrahim Abdallah. Also auf in den Kampf, Genossen und Genossinnen.
In den vergangenen zwei Wochen haben wir gesehen, wie der türkische Staat seine verbrecherischen Angriffe gegen die befreiten Gebiete Nord- und Ostsyriens, aber auch gegen die Gebiete Südkurdistans, die Autonomieregion Kurdistan im Irak, auf eine neue Stufe gehoben hat. Die Angriffe der letzten zwei Wochen sind deutlich intensiver als alles, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Vor allem der Terror, der gezielte Terror, die gezielten Angriffe gegen die Zivilbevölkerung haben auch das Bild der letzten Tage in der Region wieder gezeichnet. In Nord- und Ostsyrien, in Rojava, sei es in Ramislo, sei es in Amude, sei es in Derik, sei es in den anderen Regionen, gab es in den letzten Tagen nahezu täglich Luftangriffe von türkischen Drohnen, Fahrzeuge wurden bombardiert, aber auch heute in Amude die Innenstadt, zivile Siedlungsgebiete zum Ziel der türkischen Luftangriffe. In den vergangenen Tagen gab es in Nord- und Ostsyrien, aber auch in den anderen Gebieten im Ergebnis dieser Angriffe nicht nur zahlreiche zivile Tote zu beklagen, sondern auch materiellen Schaden, der angerichtet worden ist. Und auch jetzt gerade, auch heute, in diesen Tagen fliegen nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern gleich mehrere türkische Drohnen ohne Unterbrechung über die befreiten Gebiete Nord- und Ostsyriens. Auch auf der anderen Seite der Grenze im Nordirak ist die Situation nicht anders. Sei es in Mahmur, wo gerade gestern zwei Drohnen den gesamten Tag über niedriger Höhe das Camp überflogen haben, jegliche Bewegung versuchen zu registrieren und damit auch immer wie eine Drohung gleich einem Damoklesschwert über den Köpfen der Menschen, über der Bevölkerung von Mahmur schweben. Auch in den anderen Gebieten Südkurdistans, im Nordirak, in der Autonomieregion Kurdistan, hat der türkische Staat seine Angriffe ausgeweitet. Es ist nicht das erste Mal, dass türkische Flugzeuge, türkische Drohnen auch Gebiete über 200 Kilometer entfernt von der türkischen Grenze, Gebiete, die über 200 Kilometer entfernt von den Kampfgebieten, von den Fronten des Kampfes zwischen der türkischen Armee und zwischen den Guerillakräften in den Regionen Sab, Abashin, Metina, Khakurke, dass auch 200 Kilometer entfernt Bombenangriffe geflogen werden. Vergangenen Freitag hat eine türkische Drohne das Fahrzeug der Medienfirma Shatter Multimedia Productions, einer Firma, die in Süleymaniye angesiedelt ist und deren Journalistinnen und Journalisten seit Tag 1, seitdem diese Firma im Jahr 2009 gegründet worden ist, vor allem ein Augenmerk darauf hatten, die Kriegsverbrechen, die der türkische Staat tagtäglich in Kurdistan begeht, die Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die Dorfverbrennungen, die Bombardements, die Natur Kurdistans und den Lebensraum der Menschen zerstören, zu dokumentieren und an die Öffentlichkeit zu bringen. Ein Fahrzeug dieser Firma wurde in der Nähe von Süleymaniye bombardiert. Es war gerade kurz nach 10 Uhr, als das